Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 28. August 2025, heute mit Ausgabe 289. Wir begrüßen euch zu einer ganz besonderen Premiere. Diese Folge wird live vor Publikum aufgezeichnet. Und zwar auf dem Nuviso Sommerfest. Schön, dass alle da sind.
Wahnsinn.
Klappt, als wären sie bezahlt.
Wir sind Benjamin Golme und Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Bastard Berlin, dem alternativlosen Podcast. Grüße an alle natürlich hier vor Ort und auch an allen, bei allen an den Empfangsgeräten zu Hause. Ich meine, wer weiß, wenn das ausgestrahlt wird bei euch, gibt's uns vielleicht schon gar nicht mehr. Ja, ich meine, hier in diesem Land kann in kurzer Zeit ja echt eine ganze Menge passieren.
Die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen. Auch ohne zusätzliche Abgaben und ohne neue Schulden. Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten. Bedrohungslage, Verteidigungsfähigkeit, Bündnisverpflichtungen, Landes- und Bündnisverteidigung, Bedrohungen unserer Freiheit, Verteidigung, whatever it takes.
Das klingt aber gar nicht gut. Ich muss sagen, mich erinnert Friedrich Merz immer an einen sehr schlechten Zirkusclown. Der jongliert mit Lügen und Halbwahrheiten und wenn dann alles zu Boden fällt, dann tut er so, als wäre es Teil der Show. Einige dieser Artistiknummern werden wir uns heute natürlich genauer anschauen.
Ja, die Manege ist eröffnet und wir haben wirklich eine ganze Menge Attraktionen im Gepäck. Zum Beispiel Berliner Schlangenmenschen, die sich völlig ohne Rückgrat bis zur Unkenntlichkeit politisch verbiegen können. Oder Hitzeschutzdompteure, die mit ihrer Peitsche Senioren zum Trinken zwingen.
Und selbstverständlich machen wir uns in dieser Ausgabe auch Sorgen um unser Land. Ist das noch eine Demokratie oder kann das weg? Für diesen Satz muss man mittlerweile ja schon ein Verfassungsschutzgutachten befürchten.
Mhm.
Wir sind gesichert unbequem.
So ist es. Versprochen. Wer Bastard Berlin nicht kennt, es gibt immer den ersten Themenblock, der ist meist ganz schlecht. Dann gibt's einen Mittelteil, der ist noch schlechter. Und beim zweiten Block haben dann immer alle schon abgeschaltet. Das machen wir jetzt hier ganz anders. Die Türen sind nämlich bereits verriegelt. Auf geht's ins erste Thema.
So ist es. Und auch von mir nochmal alle schöne Grüße an die Menschen an den Internet-Empfangsgeräten. Da werden sich heute wieder Zehntausende sammeln. Und ganz besonderen Dank auch an alle, die sich hierher gekommen sind. Ich meine, es ist ein Sommerfest und es sind wirklich Hunderte zusammengekommen.
Ja, aber man muss sagen, ihr habt ja überlebt, ne? Also, ihr seid Veteranen des Hitzesommers.
Es war nicht nur Hitzesommer, es war auch der Dürresommer des Jahrtausends.
Ich fand den ja eher so ziemlich verregnet.
Ich meine ja auch nicht die Dürre auf dem Feld. Ich meine die Dürre im Kopf.
Unser Land wird sich verändern und es hat sich schon verändert. 30% der Kinder und Jugendlichen heute haben bereits einen Migrationshintergrund und dabei habe ich die Ossis jetzt noch nicht mitgerechnet.
Hat sie nicht gesagt.
Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, liebe Ossis, das hat sie wirklich so gesagt. 2015 war das, während auf der Tribüne die muslimisch-migrantische Kopftuchfraktion mit großen Augen zuhört, spricht die Grünen-Chefin von Ossis, die man eigentlich als Migranten sehen könnte.
Und was schreibt Apollo News? Dürre im Kopf, Mann soll 16.000 Euro Strafe wegen Beleidigung zahlen. 16.100 Euro Geldstrafe, so viel soll der Volkswirt Thomas Vierhaus gemäß eines Strafbefehls des Amtsgerichts Düsseldorf wegen harmloser Posts auf X zahlen. Ihm werden Beleidigungen nach § 185 in 3 Fällen vorgeworfen.
Unter anderem, weil er über Katrin Göring-Eckardt schrieb, ja, es gibt eine extreme Dürre und zwar bei KGE im Kopf. Die grünen Politiker unterzeichnete dann selbst sogar den Strafantrag gegen Vierhaus.
Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Ihr seid Katrin Göring-Eckardt und ihr bekommt das vorgelegt. Hier hat jemand gesagt, da gibt es eine Dürre in deinem Kopf. Willst du den anzeigen? Möchtest du das vor den Richter bringen? Vor die Staatsanwaltschaft? Und die unterschreibt das Ding.
Wahnsinn.
Muss man sich echt mal bildhaft vorstellen. Ja. Dumme Sprüche über die Grünen. All das kann offensichtlich teuer werden. Muss sagen, ich frage mich ja, was man überhaupt noch sagen darf.
Ich würde sagen, probier's doch mal aus.
Okay. Dürre im Kopf von Göring-Eckardt? Glaube ich nicht. Da ist so viel Gülle, da hat die Dürre keine Chance.
Benjamin, ich bin mir ganz sicher, das darfst du nicht sagen.
Was Katrin Göring-Eckardt da wirklich im Kopf hat? Naja, vielleicht einen Vogel oder ist da der Wurm drin?
Ich weiß, in deinem Kopf gehen manchmal merkwürdige Dinge vor.
Also, das würde ich an deiner Stelle aber dann auch lieber nicht sagen.
Okay, ein letzter Versuch von Dingen, die ich vielleicht besser nicht sage. Göring-Eckardt, ist das nicht die Dürre von den Grünen?
Ich dachte, das wäre Ricarda Lang.
Das ist leider beides falsch. In den meisten Fällen ist die Antwort darauf Cola Light.
Wunderbar. Aber Leute, wir machen hier ja nicht nur Klamauk.
Nein.
Lass uns doch mal ernsthaft reden, und zwar über die Statistik, die Katrin Göring-Eckardt da gerade zitiert hat. Also sie sprach ja vor 10 Jahren von den Kindern und Jugendlichen. Und sie hat behauptet, die hätten zu 30% Migrationshintergrund. Und Deutschland würde sich verändern.
Naja, und wie? Hier kommt eine aktuelle Statistik aus Schweinfurt.
Schweinfurt, das kenne ich. Da leben bestimmt keine Muslime. Naja, es gibt 2 Städte, in denen fast gar keine Muslime leben. Schweinfurt und die Hansestadt Haramburg.
Benjamin, ich würde sagen, du irrst dich sogar ganz gewaltig. Wir haben Zahlen aus Schweinfurt und veröffentlicht wurden die nach der Anfrage des AfD-Stadtrats Richard Graupner. Der wollte wissen, wie viele Kinder einen Migrationshintergrund haben.
Hier seht ihr die Tabelle dazu. 432 Kinder wurden eingeschult, 309 hatten einen Migrationshintergrund. Und das macht eine Quote von 72%.
Im bayerischen Schweinfurt gibt es nur eine Grundschule, in der Kinder mit Migrationshintergrund die Minderheit darstellen. An der Albert-Schweitzer Grundschule haben 87% einen Migrationshintergrund.
Nur woher die kommen, das weiß man nicht. Das können Flüchtlinge sein, das können aber auch ein australischer Austauschstudent zum Beispiel sein.
Ja, Luisa Klapproth. Oder war das jetzt Luis Neubauer?
Ja, so rum.
Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass die Luis und Luisa heißen? Es ist jetzt gerade erst, ne?
Ist das öffentlich-rechtlicher Inzest?
Sicher. Katrin Göring-Eckardt, die Frau, gegen die jede Dürre wie eine Oase wirkt. Aber sie hat recht, also Deutschland verändert sich. Das bringt leider auch hin und wieder ein paar Probleme mit sich. Einige Zuwanderer neigen zur Kriminalität.
Moment, das ist eine sehr gewagte These. Und diese These lassen wir jetzt mal überprüfen. Und zwar von der Dürren vom ZDF, Dunja Hayali. Die Katholikin mit den Wurzeln im Irak und Syrien, die war in Berlin unterwegs und fragt eine österreichische Expertin von der Oxford University.
Grundsätzlich gibt es in einigen Gewaltaspekten schon einen Anstieg, der auch klar messbar ist.
Messerkriminalität?
Genau, zum Beispiel. Aber auch hier, es wird zum Beispiel sehr oft darauf geschlossen, dass Migration im direkten Zusammenhang mit einer steigenden Kriminalität steht. Und das weisen diverse Studien zurück. Also es gibt diesen kausalen Zusammenhang nicht.
Migration und Gewalt, so einen kausalen Zusammenhang gibt es nicht.
Komisch. Ich habe doch neulich im Kontrafunk da was anderes gehört. Da in dieser Sendung von diesem Dicken.
Wer ist denn da dick?
Na, so ein Fülliger mit Glatze.
Ach, meinst du Achim Winter?
Nee, Quatsch, der hier.
Sprechen wir also vom Islam.
Sie haben häufig auch mit religiösen Vorstellungen zu tun, aber es ist nicht der einzige Grund. Denken Sie zum Beispiel an die Frage, wie versteht man die Rollenaufteilung zwischen Frauen und Männern? Da gibt es Kulturen, die sind so geprägt, dass es eine starke Dominanz der Männer gibt, nach dem Motto, meine Frau gehört mir, mit der mache ich, was ich will. Das ist nicht mal primär jetzt religiös determiniert, sondern es gibt eben über dieses Religiöse hinaus weitere kriminelle Dispositionen. Wir sehen, dass der Islam oft eine ganz ungünstige Rolle spielt, indem es zu extremistischen Vorstellungen kommt.
Das sagt Professor Frank Urbaniok. Der ist forensischer Psychiater. Der hat nach eigener Aussage tausende Täter gesprochen und begutachtet und dabei dann ihre Tatmotive ergründet. Und er sagt, kulturelle Prägung, Religion und Gewalt, das kann sehr wohl zusammenhängen.
Könnt ihr euch noch erinnern, vor wenigen Minuten, da hatten wir ja über diesen Strafbefehl gesprochen. Volkswirt hat ja der Politikerin damit Dürre im Kopf unterstellt. Und das wurde ja richtig teuer, ne? Wir haben jetzt mal einen weiteren Fall für euch. Und da geht's um Äußerungen über andere Menschen. Entdeckt hat ihn Argonerd.
In der Rheinzeitung lesen wir: Drohmail gegen Deutsche. Homo- und transsexuelle Menschen müssten lebendig verbrannt werden. Dies hat ein Syrer in einer widerlichen Mail an über 100 Empfänger geschrieben. Deutsche nennt er darin Tiere.
Das ist heftig. Das bestätigt schlimme Befürchtungen. Ausländer bringen ihre Weltsicht aus der Heimat mit und werden dann zur Gefahr für die Deutschen und für schwule oder transsexuelle Menschen.
Das muss natürlich verhindert werden. Und dieser Syrer muss die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Also mindestens... mindestens Hausdurchsuchung um 6 Uhr morgens, dann nehme ich ihm sein Handy ab, dann 16.000 Euro Strafe und bitte ins Gefängnis mit dem Mann. Was hat er denn bekommen?
Ja, was hat er denn bekommen? Ich schaue mal eben ganz kurz nach. Nichts. Gar nichts. Der Syrer, der in einer Mail an über 100 Empfänger geschrieben hatte, dass deutsche Tiere seien und Homosexuelle wie transsexuelle Menschen verbrannt werden müssten, muss nicht ins Gefängnis und nicht in ein psychiatrisches Krankenhaus. Er verließ das Gericht als freier Mann.
Der Syrer sei schizophren und damit schuldunfähig. Er wird auch nicht in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen und er bekommt sogar noch eine Entschädigung. Weil er während des Verfahrens in einem psychiatrischen Krankenhaus festgehalten wurde, erhält der Mann nun eine Entschädigung. So hat es das Freilich-Magazin berichtet.
Der Syrer hat geschrieben, dass Schwule verbrannt werden müssen, dass deutsche Tiere sind. Er lehnt das Grundgesetz ab, weil es dem Islam widerspricht. Und er hat den Terroranschlag vom Magdeburger Weihnachtsmarkt verherrlicht.
Na, zum Glück hat er nicht behauptet, Katrin Göring-Eckardt ist dumm wie Brot.
Ja. Liebe Basta-Berlin-Gemeinde, ich fürchte, jetzt seid ihr möglicherweise ein bisschen wütend.
Ja, ich hab heute gesagt, ich bin eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ja? Ich bin heute ausgeglichen und ich werde heute nicht laut werden. Auch der Tonmann braucht keine Sorgen machen, dass wir hier rumschreien. Ich muss sagen, das war eben ein witziger Moment. Oder was heißt witzig? Aber ein komischer Moment für uns. Normalerweise, wenn wir sowas vorlesen bei uns im Studio, da gibt es keine Reaktion. Unser Techniker Andreas sitzt hinter der Kamera und da hört man manchmal so... Aber dass euch das ja vielleicht gar nicht gefällt, dass der Syrer auf freien Fuß gelassen wird, dass ihr das falsch findet, damit konnte ja keiner rechnen. Hat mich echt aus dem Konzept gebracht. Aber wir haben im Auto tatsächlich heute über diesen Fall gesprochen und ich habe gesagt, also für solche Fälle gibt's doch eigentlich einen Abschiebeknast.
Wie war nochmal die Begründung der Richterin? Die hat doch da was ganz Spezielles gesagt.
Wir sperren Leute nicht ein, bloß weil sie nerven.
Richtig, weil sie nerven.
Das soll sie gesagt haben. Also mich nervt das ganz, ganz erheblich und ich muss sagen, wir waren ja auch in Magdeburg und es gibt immer wieder diese Anschläge, die uns zutiefst schockiert haben. Wenn dieser Mann in 3 Monaten oder in 3 Jahren tatsächlich mal zum Messer greift, weil er schizophren ist und weil er Deutsche hasst und Menschen ersticht, was sagen sie denn dann? Er ist aber nervig, so ein Stich im Bauch ist schon ziemlich nervig.
Ja, auch wenn man auf dem Weihnachtsmarkt überrollt wird, ist so nervig immer.
Ich meine, wer, wenn nicht er, muss weg aus diesem Land und muss weggesperrt werden? Und es ist doch logisch, für Menschen, die meinen, dass islamistische Terroranschläge in Deutschland in Ordnung sind und Tiere treffen, für Menschen, die meinen, dass die Scharia über dem Grundgesetz steht und das Grundgesetz islamfeindlich ist, für genau solche Menschen, die noch dazu zu Gewalt neigen, gibt es einen Ort und der heißt Syrien. Ist doch logisch. Also, wo ist das Problem, einen Abschiebeflug nach Syrien zu organisieren?
Oh, da gibt's viele Probleme, Benjamin.
Ja, ja, wir sind jetzt gerade im Mittelteil, ne?
Ja, noch nicht. Also noch haben wir die Leute ja jetzt hier relativ wütend gemacht. Das ist ganz fantastisch. Schön aufgeheizt, das ist auch gut. Ihr spürt so ein bisschen die Hitze, die Glut in euch hochkommen. Ist aber gar kein Problem, weil jetzt können wir euch richtig schön abkühlen.
Im letzten Jahr sind 8.000 Menschen am Hitzetod gestorben und unser Ziel ist, die Zahl der Hitzetoten in dieser ersten Welle, wo wir das Hitzeschutzprogramm fahren, die Zahl der Hitzetoten um 4.000 zu reduzieren.
Jetzt bin ich aber wütend, du. Inzidenz, erste Welle, vulnerable Gruppen. Der zieht das einfach weiter durch.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Also ich glaube, der würde auch ein Fußballspiel zwischen Deutschland und Holland irgendwie so kommentieren. Also in der ersten Welle, die Deutschen wirklich vulnerabel gesorgt. Schlimme Inzidenz. Von 0 zu 7 nach 15 Minuten. Karl Lauterbach hat hier gerade behauptet, dass in Deutschland 8000 Menschen an Hitze gestorben sind. Und das im Jahr 2022.
Wie hat er das denn festgestellt?
Mit einem PCR-Test wahrscheinlich. Ah.
Oder mit einem Thermometer, weil wenn die Außentemperatur höher ist als die Temperatur des Leichnams, handelt es sich um einen Hitzetoten.
Karl Lauterbach hat ja angekündigt, mit seinen Maßnahmen in dieser ersten Welle die Zahl der Hitzetoten zu halbieren. Von 8000 auf 4000. Und ihr glaubt ja nicht, was der Mann für ein Magier ist.
Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet. Das Robert-Koch-Institut hat neue Zahlen zur hitzebedingten Mortalität in Deutschland veröffentlicht. Demnach starben in den Sommermonaten der Jahre 2023 und 2024 etwa 3100 bzw. 2800 Menschen infolge hoher Temperaturen.
Karl Lauterbach, die Legende. Kaum ist der Mann am Ruder, verschwinden die Hitzetoten wie von selbst. Weit mehr als halbiert. Ausgerechnet hat das Robert-Koch-Institut in Insiderkreisen auch 100% Ehrlich-Institut genannt. Mhm. Manchmal denke ich, wir müssten Karl Lauterbach als Finanzminister einsetzen. Schwupps, Schulden halbiert.
Ja, super.
Okay, aber wie hat er denn das eigentlich geschafft, diese ganzen Menschen zu retten?
Wir sind auch mit dem Bundesinnenministerium dabei, dass wir uns überlegen, unter welchen Bedingungen der Hitze eine Warnung aufgespielt werden soll, sodass tatsächlich vor extremer Hitze so gewarnt wird wie bei einer Katastrophensituation. Das ist natürlich nicht für die allgemeine Hitzewelle notwendig, sondern für die katastrophale Hitze.
Ja, ganz wichtig. Ich meine, woher sollen die Leute denn auch wissen, dass es warm ist, wenn denen das einfach keiner sagt? Nicht, dass man jetzt im Juli mit Pelzmantel und Moonboots ins Freibad geht. Da brauchen wir ja dringend eine Hitzewarnung aufs Handy.
Aber reicht das wirklich mit der Hitzewarnung aufs Handy? Ich meine, was ist denn, wenn die Zielgruppe gar kein Handy hat? Dann rufen wir einfach auf dem Festnetz an. Im Juli meldet Radio Gong aus Würzburg. Würzburg. In der Stadt geht Hitzetelefon an den Start. Das Ziel ist, dass ältere Menschen über die Herausforderungen aufgeklärt werden. Außerdem sollen sie Tipps für den richtigen Umgang mit der Hitze mit an die Hand bekommen. Melden sich die Menschen also beim Hitzetelefon an, werden sie an Wärmetagen zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr von Ehrenamtlichen angerufen.
Unangenehm. Ich meine, viele alte Leute, die wissen ja gar nicht, wie man mit dem Wetter umgeht. Ne? Das kennen wir ja alle. Ja? Ich meine, woher sollen sie das auch wissen? Die haben ja gerade erst mal so 80 Sommer erlebt.
Um das Hitzetelefon dann bekannt zu machen, hat der grüne Oberbürgermeister Martin Heilig Flyer verteilen lassen. Es waren 10.000 Aufkleber noch dazu, die er gedruckt hat, und 12 ehrenamtliche Helfer wurden geschult.
Die ehrenamtlichen Helfer, die können ja auch nicht wissen, was man bei Hitze macht. Darum werden sie erst geschult, logisch. Aber sag mal, wie viele Senioren wurden denn jetzt gewarnt? Gibt's da schon so eine Erfolgsbilanz? Hat Würzburg schon ja mehrere tausend alte Menschen vor dem Hitzetod bewahrt?
Radio Gong zieht nach 5 Wochen Bilanz. Hitzetelefon wird nicht richtig angenommen. Wie ein Verantwortlicher des Hitzetelefons auf Anfrage mitgeteilt hat, haben sich bisher nur 3 Personen gemeldet.
3 Personen. Lass mich raten, der grüne Oberbürgermeister Karl Lauterbach und Katrin Göring-Eckardt.
Leute, es drängt sich ein Eindruck auf. Nach dem Erfolgsmodell Klimaschutz kommt jetzt gleich die zweite Staffel. Jetzt kommt der Hitzeschutz. Und mit dem Hitzeschützer dann ein ganz neuer Berufsstand. Einerseits hören wir ja, dass die Hitzeschützer ehrenamtlich arbeiten. Andererseits, wer verdient denn jetzt damit Geld? Könnte sich hier nicht vielleicht eine ganz neue NGO-Szene etablieren.
Ja, auch in Brandenburg an der Havel. Da gibt es die drei wichtigsten Zutaten für den Hitzeschutz. Sommer, alte Leute und fleißige Helfer.
Auch der Verein Bär meets Adler hat Hitzehelfer Sternchen innen auf die alten Leute losgelassen. Ah, das Gendern funktioniert noch? Dann warte mal auf Shirin Kresse. Erinnere mich daran, dass ich das dann nochmal so vorlese, wie es auf der Leinwand erscheint. Also, siehe da, schon rollt der Rubel. Hier seht ihr die Sieger des Bundespreises Blauer Kompass. 25.000 Euro gab es vom Umweltministerium und vom Umweltbundesamt für diesen tollen Hitzeschutz.
Ja, und da geht doch sicherlich noch mehr. 44.000 Euro gibt es von der Deutschen Fernsehlotterie.
Das Projekt ist wichtig. Wir sind im Zeitalter des Klimawandels. Wir haben auch immer mehr ältere Leute, die besonders betroffen sind.
Hitzehelfer brauchst, weil ältere Menschen einfach vergessen, was Hitze mit einem Menschen macht. Zum Beispiel, ich mache das gerne. Ich gebe den Leuten ein Trinkprotokoll mit, wenn ich einkaufen gehe. Einfach nur mal zum kleinen Reminder, dass man halt wirklich genug Flüssigkeit über den Tag zu sich nehmen sollte.
Das war der ehrenamtliche Jeff und die Projektleiterin Annette Ochler. 70.000 Euro Budget für den Hitzeschutz in Brandenburg an der Havel. Die sind denen schon mal sicher.
Weißt du, was ich mich frage? Haben wir hier im Publikum eigentlich die Zielgruppe für den Hitzeschutz? Also so vulnerable Ältere.
Wer hat schon 80 Sommer hinter sich?
70 Sommer hier?
70?
70 Sommer haben wir. Okay, jetzt haben wir schon ein paar Arme gesehen. Jetzt von denen, die 70 Sommer hinter sich haben, mal die Arme hoch. Wer glaubt, dass der Hitzeschutz richtig wichtig ist für euch? Eine Person, ja. Die Tür ist übrigens da drüben.
Möchten Sie ein Glas Wasser?
Ich möchte, dass du hast ja ein tolles Mikrofon, das kann man ja mitnehmen. Du kannst, setz dich bitte neben die Dame und lass sie immer mal nippen. Während.
Ich glaube, das möchten wir beide nicht.
Wollt ihr tatsächlich an warmen Tagen angerufen werden? Nein, alles klar. Okay, ist das Quatsch? Ja. Es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie lange soll es eigentlich noch weitergehen mit diesem verdammten Gedöns?
Ja.
Wie lange wollen wir uns das noch leisten? Ich meine, wir sind ein Land, was gerade mit Vollgas in die Schulden rast. Das erklärt Menschen, wie sie sich anziehen sollen. Sie bastelt Warn-Apps, allein wegen dem Wetter.
Ja, und ein Paradebeispiel für diesen Schwachsinn haben wir in Mannheim gefunden. Vor wenigen Wochen haben wir bereits schon mal über die Stadt sprechen müssen, denn Mannheim ist pleite. Mannheim muss sparen. CDU-Bürgermeister Christian Specht, der wird da zum Pleitegeier.
Liebe Mannheimerinnen, liebe Mannheimer, ich wende mich heute persönlich an Sie. Denn wir sind in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Allein in diesem Jahr werden die Steuereinnahmen um über 90 Millionen einbrechen. Sie alle selbst bekommen es mit, wie viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, wie viele Unternehmen Schwierigkeiten haben aufgrund der Zölle, aufgrund der weltwirtschaftlichen Situation.
Und was macht die Stadt Mannheim, wenn sie pleite ist? Sie sucht einen Sachbearbeiter, Hitzeschutz-Aktionsplan, männlich, weiblich, divers.
Hier seht ihr die Ausschreibung. Vollzeit in Entgeltgruppe 13 könnt ihr bis 2027 euren eigenen Hitzeaktionsplan basteln.
Ich muss sagen, die Stadt ist schon ziemlich weit. Die bietet bereits Hitzetipps in 7 Sprachen. Und es gibt schon eine eigene Hitzeaktionsstadtplan-Internetseite. Da werden euch dann kalte Orte empfohlen. Und hier seht ihr... Du hast ihn noch gar nicht gesehen, oder? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an.
Kenn ich. Gut, super.
Also, hier empfiehlt die Stadt Mannheim eine Bank gegen die Hitze. Ich muss sagen, ich wüsste zu gerne, wie viele tausend Euro diese Empfehlung gekostet hat. Eine Bank auf einem peinlich hässlichen Stadtplan in der Optik von 1992.
Die Frage ist ja eigentlich, ist das Sitzen auf einer Bank denn jetzt wieder erlaubt? Man weiß es nicht.
Das ist anders als bei Corona. Mhm. Also bei Corona war das Sitzen auf einer Bank bei einer Inzidenz über 30 verboten. Jetzt ist Sitzen auf einer Bank vorgeschrieben ab einer Inzidenz von 30 Grad.
Ah, verstehe. So Leute, ich glaube, jetzt haben wir uns erstmal genug geärgert. Ne? Ich finde, jetzt wollen wir mal ein bisschen richtig Spaß miteinander haben, ja? Wir haben so ein kleines Quiz mit euch vorbereitet und das heißt, wer bumst mit wem?
Das Basta-Bums-Quiz. Mit Wumms 1 und Wumms 2. Bumsen nicht miteinander.
Nee.
Inspiriert ist das Basta-Bums-Quiz natürlich von den verfickten Grünen.
Ja.
Von wem denn sonst, Leute? Zum Jahreswechsel hatten die einen riesen Sexskandal. Ja, den werden wir jetzt noch mal kurz schildern.
Da war ja der grüne Bundestagsabgeordnete Stefan Gelper, der wurde verdächtigt, junge grüne Frauen belästigt zu haben. Ein Vorwurf war besonders krass und natürlich ein Sexualdelikt. Gelper soll einer Frau K.O.-Tropfen verabreicht haben und sie dann missbraucht haben.
Doch dieser Vorwurf war erstunken und erlogen. Nach aktuellen Informationen von dieser Person hier, Shirin Kresse, Kommunalpolitikerin, Fraktionssprecherin, Sprecherin für Gesundheit sowie querpolitische Sprecherin. Leute, wir machen wirklich nie Witze über das Aussehen, aber gesundheitspolitische Sprecherin. Es ist schon wirklich kurios, jetzt mal im Ernst. Also, sie hat übrigens ihr Geld auch verdient als Mitarbeiterin einer grünen Abgeordneten bei uns im Parlament. Mhm. Und sie soll sich die wichtigsten Vorwürfe ausgedacht haben. Sie soll extra eine Person erfunden haben, die nicht existiert. Und dieser Person soll etwas passiert sein, was aber nie passiert ist.
Ja, nach dem internen Abschlussbericht der Grünen besteht der Verdacht, dass es sich um eine gezielte Kampagne mehrerer junger Frauen aus der grünen Jugend gehandelt hat. Ein abgesprochener und koordinierter Rufmord unter Beteiligung der Medien.
Stefan Gelper hat dadurch seine Reputation verloren und sein Bundestagsmandat. Denn die Grünen in Berlin-Pankow sind ihm gnadenlos in den Rücken gefallen.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat dafür bitter gezahlt. Nach Informationen der Berliner Zeitung flossen 900.000 Euro an Gelper. Die Welt schreibt von 400.000.
Damit sollte Gelper doch eigentlich rehabilitiert sein. Aber hat sich die Partei mal bei ihm entschuldigt? Darf er jetzt wieder mitmischen? Gibt man ihm zur Entschuldigung vielleicht noch ein neues Pöstchen? Das waren Fragen an den Vorsitzenden der Partei beim Sommerinterview.
Keine Organisation ist frei von Grenzüberschreitungen. Und es gab in diesem Fall Grenzüberschreitungen. Hier sind in ganz viele Richtungen Fehler passiert, für die wir die Verantwortung übernehmen. Und Menschen ist Unrecht getan, Stefan Gelper ist Unrecht getan worden, aber auch anderen meldenden Personen, die mit guter Absicht gesagt haben, ich möchte, dass darüber diskutiert wird und denen erst einmal dann kein Glaube mehr geschenkt wurde.
Der Chef der Grünen bleibt dabei, Stefan Gelper hat Grenzen überschritten und Dinge getan, über die diskutiert werden soll. Und das macht uns aus zwei Gründen so ein bisschen säuerlich. Da wird uns jetzt Benjamin Näheres drüber erzählen. Einige wissen es vielleicht, Benjamin war ja selbst mal im Landesvorstand der Grünen Jugend. Der war mehr als ein Jahrzehnt Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Beileid an dieser Stelle, ja. Und er war auch Delegierter beim Parteitag.
Und er hat gebumst. Weil es sich einfach mal so gehört. Das ist eine Jugendorganisation und da gehört sich das so. Und ich muss euch sagen, diese permanente Opferbehauptung der jungen grünen Frauen, die hat genau ein Ziel. Sie schießen einen Mann ab, der ihnen nicht passt. Es ist keine Situation klar benannt worden, bei der Gelper ein Täter geworden ist. Aber die Behauptung lassen sie jetzt gerne im Raum stehen. Und genau das ist der Rufmord. Die grünen Frauen, die können doch Grenzen setzen. Und das ist wirklich der unfassbare Punkt, ja? Wenn ein Mann, der mehr als doppelt so alt ist wie diese grünen jungen Frauen, ihnen eine Avance macht, dann können sie doch einfach Nein sagen. Die reden den ganzen Tag über nichts anderes als über Feminismus und Frauenrechte. Und dann wollen sie mir erzählen, dass da der böse, mächtige Bundestagsabgeordnete kommt und so eine ganz bösen Sachen macht. Und sie können einfach nicht Nein sagen. Ich garantiere euch, das ist eine Lüge und damit schaden sie den tatsächlichen Opfern von sexueller Gewalt und die sollten sich was schämen.
Ja.
Und übrigens, das geht jetzt an alle von uns, ja? Also ich habe in meinem Leben tatsächlich schon mehrfach sexuelle Gewalt erlebt. Ich werde jetzt nicht alle Details nennen, aber ich kann euch sagen, dass ich schon zweimal von meinen Chefs von homosexuellen Männern an den Po gefasst wurde. Und in beiden Fällen habe ich ihnen gesagt, mach das noch einmal und dann scheppert's. Und das empfehle ich jedem, der so berührt wird, wie er es nicht möchte und der irgendwie die Eier in der Hose hat, das zu machen. Das gilt für Frauen und für Männer. Und so können wir das ganze Problem ja viel besser angehen, als wenn wir danach irgendwelche Vorwürfe machen.
Ja. Also das war Grund eins, warum wir etwas säuerlich sind. Hier der zweite Grund. Die Grünen, die tun auf einmal ganz Brüde. Auf der einen Seite der mächtige Bundestagsabgeordnete und auf der anderen Seite die junge Frau. Als wenn in der Partei nicht permanent geflirtet wird. Bei Gelper tun die Grünen so, als wenn Flirten und Sex einfach nicht in die Partei gehört. Das ist aber die nächste Lüge.
Kaum eine Partei spielt Sonnenblümchen und Bienchen so häufig wie die Grünen. Und genau das ist der Grund für unser Spiel, das Basta-Bums-Quiz.
Wir brauchen eine Meldestelle gegen Antifeminismus.
Katharina Schulze, grüne Fraktionschefin in Bayern. Besondere Charaktereigenschaft, sie hasst Ungeimpfte und wollte sie vom normalen Leben aussperren.
Wer gehört zu ihr? Ist es Dr. Robert Habeck? Oder sein ehemaliger Staatssekretär Michael Kellner? Oder der Mann, der möglicherweise Michael Ballweg ins Gefängnis gebracht hat?
Na, richtig. Es ist Daniel Bayers, Finanzminister von Baden-Württemberg und in einer grünen Koalition mit Katharina Schulze.
Korpulation.
Ja, verliebt, verlobt, verheiratet.
Das Buster-Bums-Quiz geht in Runde 2. Unser nächster Kandidat war Queer-Beauftragter der deutschen Bundesregierung und Staatssekretär. Er war federführend beim Sven wird Svenja und Max wird Moni-Gesetz.
Über seine geschlechtliche Identität kann nur jeder Mensch selber Auskunft geben.
Und jetzt natürlich die Frage, wer ist das Deckelchen zu diesem Töpfchen? Hier sind unsere Kandidaten, Dr. Robert Habeck,
ach was,
Michael Kellner oder Arndt Glocke.
Sven Lehmann und Arndt Glocke, das ist das Power-Couple aus NRW. Glocke ist ehemaliger Parteichef und Fraktionsvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen.
Ja, auch das nächste Power-Couple kommt übrigens aus NRW. Natürlich von den Grünen und auch aus der Community. Es ist Josephine Paul und sie ist verheiratet mit Katja Mayer. Letztes Jahr noch Justizministerin in Sachsen.
Frauen sind vielfältig und ihre vielfältigen Perspektiven sind wichtig und sie machen uns stark.
Aber dann sollen sie halt auch, damit sie zum Bahn kommen, mit dem Rad dahin fahren können. Und dafür brauchen wir auch, und da haben wir auch ein Programm in unserem Wahlprogramm.
Und ich hoffe wirklich, die bumsen miteinander. Ja, nicht, dass wir hier Fake News verbreiten. In unserem Buster-Bums-Quiz Runde 4.
Unsere nächste
Grüne ist ein echtes Mysterium, denn komischerweise ist ihr Wikipedia-Eintrag nicht mehr existent. Ja. Dabei ist Verena Greichen eine sehr wichtige Person. Es ist eine echte Person der Zeitgeschichte.
Ja.
Sie war Chefin des Öko-Instituts, das viel Geld mit Staatsaufträgen gemacht hat. Und im Februar, da hat sie dann den nächsten Karrieresprung gemacht. Hm. Verena Greichen ist jetzt Geschäftsführerin für den BUND.
Greichen selber ist zumindest nach unseren Informationen keine Grüne. Dafür verdient sie ihr Geld im grünen Vorfeld. Bei den vermeintlich von Parteien unabhängigen NGOs, ihr wisst, wovon wir sprechen. Aber Verena Greichen, die ist tief verbandelt in die Partei. Mit wem, ihr Lieben, ist sie denn verheiratet? Hier kommen mal unsere Kandidaten.
Ist es A, Patrick Greichen, B, Dr. Robert Habeck oder C, Michael Kellner? Der Greichen-Clan ist legendär und ich fände es wirklich klasse, wenn Verena mit ihrem Bruder verheiratet wäre.
Wer weiß.
Das würde was erklären.
Mhm.
Aber nein, sie ist verheiratet mit Michael Kellner. Den sehen wir ganz unten hier im Bild. Die Frau vom BUND war also verheiratet mit dem Staatssekretär Kellner, der bei Habeck gearbeitet hat. Und sie war gleichzeitig die Schwester vom anderen Staatssekretär, der bei Robert Habeck gearbeitet hat.
Die Grünen. Was für ein verbumstes Rudel.
Weißt du, was mir gerade eingefallen
ist? Nee.
Also,
ist es jugendfrei?
Ja.
Okay.
Sie ist jetzt die Chefin von BUND. Und das darfst du nicht verwechseln mit dem Auslandsgeheimdienst BND.
Besser nicht.
Aber es ist durchaus denkbar, den BUND mit dem Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz zu verwechseln.
Das ist, arbeiten die nicht sowieso zusammen?
Das ist ja der Punkt. Ich meine, Greenpeace legt sich auf die Lauer und macht von einem Boot irgendwelche Fotos in private Treffen rein. Also das hängt alles miteinander zusammen.
Ich glaube, darüber können wir noch mal eine ganze Folge machen und eine ganze Serie. Aber eigentlich haben wir ja noch gar nicht richtig angefangen mit unserem Bums-Quiz. Weil der Tagesspiegel, der berichtete 2024, Ex-Senator heiratet Ex-Senator. Berliner Grünen-Politiker Dirk Behrendt und Daniel Wesener geben sich das Ja-Wort.
Oder das Pärchen Touré. Aminata Touré ist stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Ihr Mann Joschka Touré hat bereits mehrere grüne Pressejobs gemacht.
Mhm.
Laut Kieler Nachrichten war er im Presseteam des grünen Ministers Jan-Philipp Albrecht.
Ja, die beiden Tourés, die leben übrigens in Trennung. Aminata, die hat jetzt ein Kind von einem anderen Mann.
Von Robert Habeck.
Weiß ich nicht.
Holstein, Schleswig-Holstein, extrem attraktiv.
Also aktuell wird Joschka Touré als Pressekontakt der grünen Bundestagsabgeordneten Denise Lob aufgeführt.
Und jetzt bumsen die.
Oh, weiß ich nicht. Wissen wir vielleicht nächste Woche. Übrigens, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, liebe Anwesende, uns ist ja eigentlich völlig egal, wer mit wem schläft. Und wir verstehen sogar, dass niemand mit den Grünen schlafen will, außer die Grünen.
Aber es ist halt schon signifikant, wie bei den Grünen die Seilschaften funktionieren. Das B in Vitamin B steht wohl für Bett oder Bumsen. Und gerade bei dieser Partei geht's bei Stefan Gelper so ganz und gar prüde und katholisch zu.
Ja, Beziehungen in Parteien sind normal. Und was für den einen eine Grenzüberschreitung ist?
Das ist für den anderen die Basis einer gesunden Ehe. Ich glaube, die Brisanz dieser Aussage ist nicht ganz jedem bewusst. Nun, gut. Und damit kommen wir zum großen Finale. Das Basta-Bums-Quiz, letzte Runde. Es geht um die Frau, die 2004 zur Frau des Jahres gekürt wurde von der Zeitschrift Bunte.
Zum 100-jährigen Geburtstag wünsche ich dem Caritasverband der Diözese Osnabrück weiterhin so viele engagierte Haupt- und ehrenamtlich Tätige.
Doris Schröder-Köpf, die war Journalistin, die wechselte in die Politik und die war immer eine begehrte Frau. Wir haben jetzt mal drei Kandidaten für euch und die mörderische Frage, wer mit wem schlief.
Schlief Doris Schröder-Köpf mit diesem Mann?
Mein heutiger Gast im Dialog ist Sven Kunze.
Ich bin auf dem Weg zur Arbeit in aller Herrgottsfrühe, versteht sich. Ist ein bisschen spät geworden, ja, deswegen nehme ich mein Frühstück auf dem Fahrrad ein.
Wo ist die Kamera? So, was habe ich denn jetzt anzukündigen? Zum Teufel, ich habe es völlig vergessen.
Das war unser erster Kandidat, der ARD-Journalist Sven Kunze. Und hier kommt unser zweiter Kandidat.
Ukraine must win the war.
Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister, der ist unser zweiter Kandidat. Und hier kommt der dritte Kandidat in der mörderischen Frage, wer mit wem schlief.
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
So Leute, jetzt dürfen alle U70 und Ü70 die Arme heben. Ihr dürft raten bei unserem Basta-Bums-Quiz, mit wem war Doris Schröder-Köpf im Bett? Arme hoch, wer ist für Antwort A? Es geht um den Journalisten Sven Kunze.
Das ist übersichtlich.
2, 3, 5 vielleicht.
Okay, wer ist für Antwort B, Boris Pistorius?
2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind schon so 10, 11, 12, ja, ja, ja.
Wer ist für Antwort C, Gerhard Schröder?
Eindeutig die Mehrheit, sehr gut, ja. Und hier kommt die Auflösung, ihr habt alle recht. Doris Schröder-Köpf.
Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Wie das so ist am Anfang, wenn man sich zu viel zumutet, das haben wir gemacht. In zu kurzer Zeit das aufzuholen, was liegen geblieben war, dann schleicht sich der eine oder andere handwerkliche Fehler ein. Dafür haben wir auf den Deckel gekriegt und die Ermahnung, es besser zu machen, werden wir tun.
Wir starten in unseren zweiten Themenblock und das bringt uns jetzt zu den Journalisten, die wirklich völlig neutral und investigativ über das aktuelle Geschehen wachen.
Sie sind wirkungsvoller als ARD und ZDF, informativ wie eine Regierungspressekonferenz und so politisch neutral wie der Verfassungsschutz. Begrüßt mit einem herzlichen Applaus die Jungs von Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Guten Abend.
Berlin. Im Deutschen Bundestag wurde heute mit überwältigender Mehrheit das Gesetz zur Harmonisierung des Energieverbrauchs beschlossen. Die Pläne gehen zurück auf eine Initiative der regierenden Allparteienkoalition, auch bekannt als Allianz gegen die AfD. Abgeordnete von Union, SPD, Grünen und Linken lobten das Gesetzespaket als epochalste Entscheidung der Menschheitsgeschichte. Vorgesehen ist nun ein Zwei-Phasen-Plan, der noch im laufenden Monat beginnen soll.
Phase 1 sieht eine drastische Reduzierung des bisherigen Energieverbrauchs vor. Im Rahmen des Programms Schummrig ist das neue Hell, werden alle Glühbirnen und Leuchtmittel aus den heimischen Wohnstuben verbannt. Die Regierung stellt stattdessen jedem Haushalt pro Woche 3 Teelichte aus fair gehandeltem Ohrenschmalz zur Verfügung. Elektronische Haushaltsgeräte werden eingesammelt und der hiesigen Rüstungsindustrie zur Verfügung gestellt.
Beim Heizen gilt künftig das Motto: Lauwarm ist das neue Heiß. Aufgrund des Klimawandels rechnet die Regierung im kommenden Winter ohnehin mit keinem signifikanten Temperaturabfall. Phase 2 des Energieharmonisierungsgesetzes sieht dann schließlich die Einführung innovativer Alternativtechnologien vor. Etwa die Gewinnung von heißer Luft aus Koalitionsdebatten, den Import von Sonnenstrahlen aus Kuala Lumpur sowie die Ausbildung von Volksschamanen zur Beeinflussung der Großwetterlage.
So will Deutschland als leuchtendes Beispiel im Kampf gegen den menschgemachten Klimawandel voranschreiten. Zugleich macht sich die Bundesrepublik hiermit unabhängig von fossilen Brennstoffen aus autoritären Staaten wie Russland, den USA und Takatuka-Land. Erdacht wurde das neue deutsche Energieprojekt am Lübecker Robert-Habeck-Institut für Wirtschaftsphilosophie. Dessen Leiter zeigt sich bereits vorsichtig optimistisch.
Nun würde ich mich nicht als Philosoph bezeichnen. Das sind ja Menschen, die dann tatsächlich hauptberuflich nachdenken. Aber Dinge werteorientiert zu betrachten, das versuche ich jedenfalls immer noch.
Habeck rechnet damit, dass das neue wertegeleitete Energiekonzept schon in Kürze positive Auswirkungen auf das Bruttosozialprodukt haben wird. Etwa auf das unserer Nachbarländer. Das Licht am Ende des Tunnels ist nicht elektrisch, es ist klimaneutral.
Noch einmal Berlin. Der letzte Beweis zu einem endgültigen Verbot der Alternative für Deutschland ist endlich erbracht. Das für seine politische Neutralität bekannte Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD offiziell als gesichert Hitler eingestuft. Damit steht fest, ein Parteiverbot ist alternativlos. Die Vorsitzende Richterin am Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, hat bereits in der vergangenen Nacht entsprechende Schritte eingeleitet.
Demnach wurden Bundes-, Landes- und Kreistagsfraktionen der AfD sowie alle Parteiorgane umgehend aufgelöst. Bisherige Funktionäre, Abgeordnete und AfD-Mitglieder werden in neuen Integrationszentren für Demokratie untergebracht. Unter dem Motto Reisefreiheit rückwärts erlernen sie dort unter staatlicher Aufsicht die Bedeutung von Meinungsfreiheit und Vielfalt.
Unbelehrbaren Altlasten wie dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland wird ein Platz im Alterspräsidentenheim für nicht verkehrsfähige Meinungen zugewiesen. Da unsere Senioren im demokratischen Sinn als besonders vulnerabel gelten, wird ihnen eine Sonderbehandlung zuteil. Speziell ausgebildete Demokratielotsen der Omas gegen Rechts sorgen vor Ort für ein liebevolles Klima moralischer Überlegenheit.
Um die Stimmen der Bürger künftig in die richtige Richtung zu lenken, hat die Allparteienkoalition zudem weitere Maßnahmen beschlossen. Stimmzettel tragen künftig nur noch eine Option: Ja zur Demokratie. Darüber hinaus wird auch der Wahlzeitpunkt modernisiert. Abstimmungen finden künftig nur an staatlich vorgegebenen Terminen statt, wie dem 30. Februar zwischen 0 Uhr und Mitternacht in Wahllokalen auf Spitzbergen, im Marianengraben und auf der Raumstation ISS. Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich zufrieden.
Das ist eine, wie ich finde, ein guter Fortschritt der letzten Nacht, trotz des ein oder anderen verstörenden Bildes, das wir da vielleicht gesehen haben.
Merz fügte hinzu: Verbieten ist die neue Wahlfreiheit. Wer Demokratie sagt, muss auch Ausschluss meinen. Zudem erklärte der jüngst auf Lebenszeit vereidigte Kanzler, das deutsche Parteiensystem müsse unbedingt geschützt werden, notfalls auch vor dem deutschen Wähler.
Erneut Berlin. Die Zeitenwende nimmt endlich Gestalt an. Mit dem jüngst im Bundeskabinett beschlossenen Friedensvermehrungspaket steht der angestrebten Militarisierung des Landes endlich nichts mehr entgegen. Zur Finanzierung der billionenteuren Verteidigungsstrategie wird noch im August die angekündigte Panzerpfandabgabe eingeführt. Auf jede Getränkeflasche muss 1 Euro Aufschlag gezahlt werden. Die im Volksmund bereits liebevoll Kriegstaler genannte Sonderabgabe fließt unmittelbar an das Unternehmen Rheinmetall.
Nach der Beendigung des Ukraine-Kriegs durch US-Präsident Donald Trump war die Hoffnung auf einen internationalen Frieden zunächst groß. Nach einer kurzen Beratung im Bundesverteidigungsministerium stellte sich jedoch heraus, der wahre Feind unserer Demokratie sitzt nicht länger in Russland, er sitzt in Transnistrien. Die Republik von der Größe eines durchschnittlichen Aldi-Parkplatzes stellt eine bislang unbekannte und dennoch enorme Bedrohung für uns dar.
Zwar waren die Grünen anfangs irritiert, schließlich gilt alles, was mit Trans beginnt, laut Parteiprogramm als besonders schützenswert. Doch das Verteidigungsministerium stellt klar, die Beweise gegen Transnistrien wiegen schwer. So exportierte das Land jährlich rund 3 Tonnen Karpfen nach Russland, ein klarer Fall von Kollaboration. In der Hauptstadt Tiraspol gibt es zudem weder gendergerechte Ampelmännchen noch Zebrastreifen in Regenbogenfarben.
Um die Verteidigungsfähigkeit gegen diese vermutlich übermächtigen neuen Feind zu gewährleisten, ist vor allem der deutsche Nachwuchs gefragt. Damit eine adäquate Truppenstärke erreicht werden kann, wird die Bundeswehr in Feel Good Forces umbenannt. Der neue Werbeslogan lautet: Ballern fürs Klima. Jeder Rekrut erhält ein gratis Netflix-Abo sowie ein Starterpaket mit Dönergutscheinen. Die Grundausbildung wird aus zeitlichen Gründen übersprungen.
Das ist blöd, das ist doof und das kostet Geld. Aber es ist das einzige, nach meiner Überzeugung und der Überzeugung vieler anderer, das einzige Mittel, um zu verhindern oder zumindest die Gefahr deutlich zu verringern, dass wir als NATO angegriffen werden.
Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte weiter, Aufrüsten ist das neue Abrüsten. Das Wehrmodell sieht künftig entweder einen obligatorischen Freiwilligendienst oder einen freiwilligen Pflichtdienst vor. Zudem empfiehlt die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der WHO ab sofort eine neuartige Impfung gegen Pazifismus und Kriegsmüdigkeit. Sie heißt Milionati und macht Menschen widerstandslos kriegsbegeistert.
Und wir bekommen da soeben eine Eilmeldung eingereicht.
Oh ja. Kiew. Die Bundesrepublik Deutschland zieht komplett in die Ukraine um. Das Neustartprojekt Demokratie 2.0 bildet laut Regierung beste Chancen für Wachstum und Strukturwandel. Aus ukrainischen Trümmern werden blühende Landschaften. Es entsteht die BÖRD, die bundeuropäische ökosozialistische Republik Sowjetdeutschland.
Der Umzug umfasst mehrere Etappen. Die Vorhut bildet die Bundeszentrale für politische Bildung, um den grünen Nährboden für unsere neue Nation zu schaffen. Es folgen ARD, ZDF und Spiegel TV, um vor Ort die Wahrheit zu sichern. Der Steuerzahler soll schließlich folgen, wenn die Errichtung der 15-Minuten-Städte abgeschlossen ist. Es erwartet sie pure Lebensqualität in den entstehenden Metropolen Frankfurt an der Donau, Kölnopol, Odesslingen und Tschernobielefeld.
Die alte Bundesrepublik wurde bereits meistbietend versteigert. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium aus afghanischen Drogenbauern und einem libanesischen Familienclan aus Berlin-Neukölln. Unter dem Motto Umziehen ist das neue Bleiben schauen wir also voller Optimismus in eine glorreiche Zukunft. Hören Sie hierzu Deutschlands neues Staatsoberhaupt, Bundespräsident Vitali Klitschko.
Wir haben geträumt, ein starkes Land zu bauen und selbstverständlich, das ist die Hauptfrage für alle, war die Lebensqualität zu verbessern.
Für die unbelehrbare ostdeutsche Bevölkerung gibt es eine Sonderlösung. Sie wird in den ehemaligen ukrainischen Separatistengebieten angesiedelt. Die DDRD, die... Deutsche Demokratische Republik Donbass wird unter Selbstverwaltung gestellt. Die dort neu gewählte Staatsratsvorsitzende Sarah Wagenknecht kündigte bereits an, es werde umgehend mit dem Bau eines antifaschistischen Schutzwalls begonnen.
In diesem Sinne, vorwärts nimmer, rückwärts immer, guten Abend.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Es war uns wirklich ein Fest mit euch. Es hat Spaß gemacht. Wir wissen, wir können natürlich es nicht immer jedem recht machen. Und wir wollen es ja auch nicht jedem recht machen. Aber wichtig ist, dass wir vielleicht heute den ein oder anderen von euch irgendwie erreichen konnten.
Die Arbeiterin mit Kopftuch, der Transaktivist, die alleinerziehende Mutter, die migrantische Pflegerin. Deswegen sage ich, nieder mit dem Kapitalismus, Patriarchat und Faschismus, hoch die Arbeiterinnenbewegung. Danke.
Huch, da fehlt ja nur noch Slava Ukraini. Das war übrigens eine Frau, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht zu nahe treten.
Ich glaube, sie definiert sich als, bin mir aber nicht sicher.
Aber non-binär. Also, wir werden sicherlich noch viel von ihr hören. Es ist nämlich Lynn Lindner, sie stammt aus Trier, sie ist 31 Jahre alt, sie ist offensichtlich eine Aktivistin und sie wird in wenigen Wochen in den Deutschen Bundestag einziehen für die Partei Die Linke. Sie ist Nachrückerin und das finden wir super, denn die Frau bietet ganz sicher viel Stoff für Basta Berlin.
Ja, die Themen, die gehen uns also so schnell nicht aus. Wunderbar. Ja, und damit das übrigens auch fürs Finanzielle gilt, hier nochmal der Aufruf. Wir freuen uns über jeden Euro, über 2 Euro freuen wir uns doppelt und so weiter. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und unterstützen könnt, dann findet ihr die Möglichkeiten auf unserer Webseite basta.berlin.
Das war's mit unserer ersten Live-Sendung vor Publikum. Danke. Und ich könnte schwören, die sind jetzt lauter als am Anfang. Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr gutes Zeichen.
Wir hatten ja logistisch vorher einiges zu machen. Ja, wir wurden ja zum Beispiel angesprochen, dass ein ganz großer Fan in der Reihe 4 sitzt. Und die Reihe 4 ist für sie irgendwie viel zu weit weg. Und deswegen haben die beiden sich da neue Stühle geschafft. Und jetzt seid ihr in der Row Zero. Ich hoffe, ihr wisst, was das zu bedeuten hat. Wir sehen uns, aber nicht mehr heute. Nächste Woche sehen wir uns tatsächlich wieder im Internet. Denn da haben wir eine Spezialausgabe für euch. Da wird dann Markus Fiedler bei uns zu Gast sein.
Mhm. Am 11. September ist das Ganze dann. Und ja, Markus Fiedler, das Gespräch haben wir schon aufgezeichnet. Ich finde es wahnsinnig spannend. Und Benjamin hat sich an der einen oder anderen Stelle mal aufgeregt. Das sollte jetzt aber kein großes Geheimnis sein.
Er hat gesagt, es ist gut, dass die Geimpften weggemängelt werden. Ja, da habe ich dann doch gesagt, dass ich das jetzt kein positives Schlusswort finde. Aber gut, dass ich es jetzt auch nochmal als Schlusswort gesagt habe. Also, viele Grüße an den Rundfunkempfangsgeräten, an den Internetempfangsgeräten. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Benjamin Golme. Wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.